Helmholtz Podcast. Ohren auf für Wissenschaft.
Regenerative Medizin. Biomaterialien lassen Körpergewebe nachwachsen. Schon gewusst, dass Flugzeuge auch ohne Pilot fliegen können? Und natürlich wieder unser Geräusch des Monats. Mein Name ist Sabine Lüders. Ich grüße Sie. Hallo. Kranke oder verletzte Körperteile können zwar heilen und wieder gesund werden, nachwachsen aber können sie nicht. Noch nicht. Wie Biomaterialien bei der Regeneration von Körpergeweben helfen können, hören Sie gleich in unserem Schwerpunktbeitrag. Doch vorher, wie immer an dieser Stelle, unser Geräusch des Monats. Dieses Mal aus dem Reich der Tiere.
Helmholtz Podcast, Geräusch des Monats.
Von welchem Tier dieses Geräusch stammt, erfahren Sie am Ende dieses Podcasts. So viel sei verraten. Es ist ziemlich klein, aber nicht gerade niedlich. Doch nun zu unserem Schwerpunktbeitrag.
Helmholtz Podcast, Schwerpunkt.
Ein gebrochener Knochen kann wieder zusammenwachsen, aber nur, wenn der Schaden nicht zu groß ist. Doch bei vielen Körpergeweben, wie zum Beispiel Haut- oder Herzgewebe, ist die Sache deutlich schwieriger, denn die Regenerationsfähigkeit des menschlichen Körpers ist begrenzt. Doch in Zukunft könnte es möglich sein, die Regeneration kranker Körpergewebe oder vielleicht sogar ganzer Organe einfach nachwachsen zu lassen. Um neue regenerative Behandlungsmöglichkeiten zu entwickeln, wurde das Berlin-Brandenburger Zentrum für regenerative Therapien, BCRT, gegründet. Betrieben wird es von der Berliner Charité sowie den beiden Helmholtz-Zentren MDC und GKSS. Am GKSS-Standort Teltow forscht Professor Dr. Andreas Ländlein im Bereich Bioengineering und entwickelt Biomaterialien mit ganz erstaunlichen Eigenschaften. Mehr dazu von Erich Wittenberg.
Die meisten Gewebe des menschlichen Körpers verfügen nur über eine begrenzte Fähigkeit, sich zu regenerieren. Zum Beispiel wächst ein kleiner Schnitt in der Haut zwar wieder zusammen, bildet aber eine Narbe. Fehlt ein größeres Stück in der Haut, beispielsweise durch eine Verbrennung, wächst es nicht wieder nach. Professor Andreas Ländlein ist Leiter des Instituts für Polymerforschung am Helmholtz-Zentrum GKSS am Standort Berlin-Teltow. Er unterscheidet zwischen Regeneration und Reparatur.
Verschiedene Gewebe haben natürlich für sich ein gewisses Regenerationspotenzial, wobei wir im Körper dabei zwei verschiedene Prozesse unterscheiden müssen. Einmal das Reparaturprogramm, das mit Narbenbildung verbunden ist, und das Regenerationspotenzial. Wenn man sich beispielsweise an der Haut verletzt, dann kommt das Reparaturprogramm zum Tragen und man hat eine Narbe. Regeneration würde an dieser Stelle bedeuten, dass man die Haut genau in dieser Form wiederherstellt, wie sie ursprünglich an der Stelle gewesen ist. Dazu muss man diese Regenerationsprozesse im Körper initialisieren und steuern.
Ein Extrembeispiel für eine perfekte Regeneration ist die Eidechse. Verliert sie ihren Schwanz, wächst er wieder nach.
Das ist ein Beispiel für die Regeneration im biologischen Bereich. Leider ist das beim menschlichen Körper nicht so einfach. Aber wenn wir es schaffen, eben biologische Signale so zu setzen, dass eben ein Regenerationsprozess initialisiert wird, dann wären solche Vorgänge vorstellbar.
Beim menschlichen Herzen hat man bereits beobachtet, dass geschädigtes Gewebe sich sozusagen selbst repariert. Nach einem Herzinfarkt ist es teilweise in der Lage, sich zu regenerieren. Dieser Prozess wird durch bestimmte Signalmoleküle in Gang gesetzt. Die Forscher versuchen, diese Moleküle zu erkennen, künstlich herzustellen und an den entsprechenden Wirkort zu bringen, um die Regeneration zu unterstützen. Doch was hat das Ganze mit künstlich hergestellten Biomaterialien zu tun?
Beispielsweise in diesem Fall geht es darum, eine Matrix zu entwickeln, in die solch ein Protein eingearbeitet wird, beispielsweise eine Kapsel, die das Protein zunächst schützt, aber die Kapsel wird sich dann nach einem bestimmten Zeitpunkt öffnen und dieses Protein freisetzen.
Eine Matrix ist ein Kunststoff, der biodegradierbar, also abbaubar ist. Nach einer bestimmten Zeit löst er sich im Körper einfach auf. Solche Biomaterialien spielen besonders dann eine Rolle, wenn ein kritischer Defekt vorliegt und Zellen nicht einfach in eine offene Lücke hineingegeben werden können, so Andreas Ländlein.
Beispielsweise bei einem Knochendefekt, der so eine kritische Größe hat, dass die beiden Knochenenden nicht wieder miteinander verbunden werden. Hier würden wir eine degradierbare Matrix, in dem Fall praktisch einen Schwamm, einsetzen, der dann mit entsprechenden Zytokinen beladen ist und dadurch einerseits die Lücke ausfüllt, andererseits aber auch die Regeneration entlang dieser Leitschiene dann ermöglicht.
Die Biomaterialien, die im Teltower-Institut für Polymerforschung entwickelt werden, dienen nicht nur als mechanisches Hilfsgerüst, sie liefern den Zellen auch räumliche Informationen. Zudem sind sie beladen mit bestimmten Molekülen, die den Zellen wichtige Signale geben. Doch Biomaterialien sollen in Zukunft nicht nur Gewebe von Organen wie Haut, Herz, Knochen oder Magenwand nachwachsen lassen. Überall, wo es zu einem Kontakt zwischen Körperzellen und künstlichen Materialien kommt, kann das zu unerwünschten Effekten führen. Zum Beispiel bei Blutbeuteln, Kanülen oder auch künstlichen Hüftgelenken.
Die Biomaterialentwicklung steht überhaupt erst ganz am Anfang. Das kann man sich dadurch verdeutlichen, wenn man sieht, welche Probleme wir heute mit bestehenden Produkten haben. Warum schließen sich Kanülen, die bei Patienten gesetzt werden, nach einer gewissen Zeit, in dem eben das Blut verklumpt? Warum können wir heute Blutkonserven nur über eine bestimmte Zeitdauer lagern? Das sind Oberflächenprobleme mit bestehenden Materialien. Hier stehen wir vor großen Herausforderungen, die wir nur lösen können, wenn wir einen grundsätzlichen, wissensbasierten Ansatz in der Biomaterialentwicklung durchführen.
Die Grundlagenforschung im Bereich der Biomaterialien und der regenerativen Medizin soll so schnell wie möglich in die klinische Anwendung gebracht werden. Um diesen langwierigen Prozess zu beschleunigen, sollen die Kräfte aus verschiedenen Bereichen wie Klinik, Universität und außeruniversitärer Forschung gebündelt werden und mit der industriellen Entwicklung verknüpft werden. Translationale Forschung nennt sich dieser Ansatz. So könnte es in Zukunft vielleicht möglich sein, kranke Organe und Gewebe nicht einfach nur zu reparieren, sondern einfach nachwachsen zu lassen.
Modernste Technik hilft uns nicht nur, gesund zu werden, sie kann uns bekanntermaßen auch fliegen lassen. Auf uns ist sie dabei immer weniger angewiesen. Mehr dazu in unserem Hörstück Schon gewusst.
Schon gewusst, dass Flugzeuge auch ohne Pilot fliegen können?
Ja, meine Damen und Herren, hier spricht der Kapitän. Ich begrüße Sie ganz herzlich an Bord. Wir befinden uns derzeit bei 35.000 Fuß in unserer optimalen Flughöhe. Die Außentemperatur beträgt minus 41 Grad Celsius und in Kürze servieren wir Ihnen ein warmes Mittagessen. Ich wünsche Ihnen auch weiterhin eine angenehme Reise.
Diese netten Worte werden wohl bald nicht mehr erklingen, denn in Zukunft fliegen Flugzeuge auch ohne Pilot. Was sich anhört wie eine Science-Fiction-Vision aus Hollywood, ist tatsächlich schon in der Realität gelungen. Allerdings fehlten in diesem Flieger nicht nur der Pilot, sondern auch die Passagiere. Helmholtz-Wissenschaftler des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt haben das Forschungsflugzeug Dornier Du-228 komplett ohne Besatzung oder sonstige Menschen gestartet. Stattdessen war an Bord eine Crew aus Geräteschränken, ausgestattet mit verschiedenen Rechnersystemen. Und damit sich das Null-Mann-, aber 1000-Geräte-Flugzeug auch orientieren kann, sorgen ein Radar und drei Laserhöhenmesser für die gute Sicht nach draußen. So hindern selbst Regen, Schnee oder Eis die Maschine nicht am sicheren Flug. Zudem sind am nahezu selbstständigen Flugzeug noch ein paar Antennen angebracht. Diese vielen Geräte sorgen dafür, dass die Dornier Du 228 auch ohne Pilot an Bord durch die Lüfte schweben kann.
Ganz ohne Chef geht es dann allerdings doch nicht, denn vom Boden aus steuert ein sogenannter Bodenoperator als Pilotersatz die Maschine. Damit Flugzeuge aber ohne Kapitän überhaupt am normalen Flugverkehr teilnehmen dürfen, müssen ihre Flugkontrollsysteme auf Zuverlässigkeit getestet werden. Das Flugkontrollsystem der Dornier Do 228 hat seinen Einstellungstest jetzt erfolgreich bestanden. Dabei war das Forschungsflugzeug an insgesamt 4 Tagen gleich mehrere Male in knapp 2-stündigen Etappen auf einem ehemaligen Flughafen unterwegs. Einsam, aber dennoch selbstsicher, hat die Dornier Do 228 nicht nur ihr Lande-, sondern auch gleichzeitig das Forschungsziel erreicht.
Ein Pilot hätte bei so vielen Starts und Landungen sicherlich Schwierigkeiten, fit zu bleiben. Die Geräte jedoch lieferten selbst nach dieser langen Schicht noch zuverlässige Messergebnisse. Solche Flugzeuge könnten beispielsweise im Katastrophenfall über kontaminiertem Gelände eingesetzt werden. Ein Pilot wäre hierfür nicht mehr nötig. Die Reaktion der Pilotengewerkschaft ist nicht schwer zu erraten.
Bevor dieser Podcast zu Ende geht, kommen wir noch einmal zu unserem Geräusch des Monats. Was Sie hier gehört haben, ist eine Wolfsspinne, die mit ihren vorderen Tastern auf einem Blatt herumtrommelt. Dabei geht es ihr darum, die Damenwelt anzulocken. Ob die Weibchen das eigentümliche Klopfen überhaupt hören können, ist noch nicht bekannt. Vielleicht werden sie auch nur von den Vibrationen angezogen. Das war's für heute im Helmholtz-Podcast. Ich hoffe, Sie sind auch im nächsten Monat wieder dabei. Machen Sie's gut. Tschüss.
Der Helmholtz-Podcast. Ohren auf für Wissenschaft.